Hallo und ganz herzlich willkommen zur Folge 61 meines Podcasts Ein Minimalist erzählt. Hier an der Stelle, wo ich Marco regelmäßig davon erzähle, wie ich mein Leben dadurch vereinfacht habe, dass ich die meisten Dinge einfach abgeschafft habe aus meinem Leben und getreu dem Motto versuche zu leben, mich von allem Überflüssigem und allem zu befreien, was ja mein Leben halt schlichtweg nicht glücklicher macht. Und damit ist nicht das typische Glück gemeint, das so mancher sucht, wenn er sich das neue iPhone leistet oder eine besonders weite Flugreise und Urlaubsreise, sondern damit ist mehr so eine innere Ausgeglichenheit und Ruhe gemeint. Und ja, nachdem die Sachen weg sind und viele andere Sachen abgeschafft sind, kann ich euch sagen, fängt die richtige Reise erst an. Es lässt sich natürlich leichter davon berichten, wenn man über Dinge erzählt, die man so ganz konkret abgeschafft hat, als jetzt von irgendwelchen Erfahrungen, die man so innerlich gemacht hat. Das lässt sich etwas schwieriger berichten, so geht es mir jedenfalls noch. Aber so hier und da scheint das ja auch durch. Ja, ich bin ja ein ganz ehrlicher Podcaster und ihr habt es wahrscheinlich schon in der letzten Folge gemerkt, dass nicht alle Folgen immer an einem Tag komplett entstehen. Das konnte sich der eine oder andere auch schon zusammenreimen, der mich kennt und weiß, dass ich familienbedingt dann abends auch nicht immer eine oder anderthalb Stunden am Stück habe und auch nicht mitten in der Nacht podcasten kann, wenn ich dann morgens wieder früh raus muss und das Wochenende ja irgendwie auch sehr kurz ist. Ja, deswegen könnt ihr davon ausgehen, dass die Folgen, bei denen ich nur die Nummerierung nenne, so wie heute zum Beispiel die Nummer 61, dass ich diese Folge sehr wahrscheinlich an mehreren Tagen hintereinander aufgenommen habe. Ich hatte mir kurz überlegt, ob das für euch interessant sein könnte, dass ich dann immer sowas sage wie, ja, heute ist der 15. September und dann, wenn ich weiter aufnehme, dann sage, hui, wir haben eine kleine Zeitreise gemacht, wie beim letzten Mal und jetzt ist der 16. und jetzt der 17. Aber ich glaube, unterm Strich ist das gar nicht so interessant, so eine Podcast-Folge, gerade bei mir, wo es ja um eher allgemeine Themen und Erfahrungen geht, ist das Datum jetzt vielleicht gar nicht so super spannend, weil ich mich ja gar nicht so sehr auf aktuelle Ereignisse an der Woche dann beziehe. Das ist bei anderen Podcastern ja eine etwas andere Sache. Ja, jedenfalls möchte ich heute von einer Sache berichten in dieser Folge, und zwar davon, dass ich mir überlegt habe, dass es für mein Leben ja grundsätzlich einfacher wäre, wenn es beim nächsten Smartphone ganz, ganz einfach und schnell wäre, das einzurichten. Und das, was man da so vor allem immer einrichtet, wenn man das neu alles aufsetzt, sind bei mir jedenfalls die Telefonnummern, weil ich das alles nicht irgendwie exportiere oder irgendwie in eine Cloud habe. Und zusätzlich dachte ich mir, ist es noch ganz schön, das Adressbuch, das Kontaktbuch möglichst dünn zu haben. Und nachdem ich jetzt nochmal ausgedünnt hatte vor ein paar Tagen, sind jetzt bei mir aktuell 48 Kontakte drin. Und diese Zahl versuche ich jetzt nochmal weiter zu reduzieren. Mein Gedanke dahinter ist, dass ich in meinem Smartphone wirklich nur die Telefonnummern gespeichert habe, die ich auch brauche, wenn ich unterwegs bin. So, und alle anderen, die ich höchstens ein oder zweimal im Jahr vielleicht kontaktiere oder nur in einem bestimmten Fall kontaktiere, dass ich die nicht unbedingt immer in meinem Handy gespeichert haben muss. Das heißt, ich schreibe gerade die ein oder andere Nummer auch einfach mal wieder auf Papier und nehme sie aus meinem Adressbuch raus. Und wenn sich das als praktikabel erweist, dann hätte ich irgendwann vielleicht den Fall, dass, wenn ich ein neues Handy mir mal zulegen müsste, ich dann irgendwie nur ein paar Nummern mal kurz eintippen müsste und gleich weitermachen könnte. Das wäre schon eine ganz gute Vereinfachung. Und das wird jetzt mal die nächsten Tage anstehen. Und vielleicht berichte ich ja auch schon in dieser Folge davon, die ja so ein bisschen dann zusammen aufgenommen wurde über die Zeit. Ja, dann habe ich Hörerpost bekommen, ganz, ganz liebe. Und da wurde mir einmal erläutert, dass ich zum Meditieren absolut kein Meditationskissen zwingend brauche, dass auch viele andere Dinge es tun und ich auch nicht zwingend einen Lotussitz brauche, um darin zu sitzen. Das ist erstmal ganz beruhigend gewesen, von jemand anders zu hören, der auch ganz offensichtlich regelmäßig meditiert, dass man das alles nicht braucht. Das stimmt mich als Minimalisten immer sehr, sehr froh, wenn ich erfahre, dass ich für etwas, das ich tun muss, gar keine Gegenstände brauche. Das macht mich immer sehr, sehr glücklich, weil meine Lebensphilosophie halt so aussieht, dass ich für die Dinge, die so wichtig sind im Leben, die wirklich zählen, dass man dafür eigentlich keine Gegenstände braucht. Mir fällt jetzt gerade konkret nichts ein, was mein persönliches Glück bedeuten würde, was irgendwie an einem Gegenstand ganz konkret hängt oder dran hängen sollte, wenn ich länger darüber nachdenke. Genau, deswegen war das eine ganz gute Botschaft für mich. Der Lotussitz ist natürlich schon etwas, was ich einfach sehr schön und ästhetisch finde und ich sage mir, es kann jetzt nicht von Nachteil sein, wenn ich meinen Körper ein bisschen in diese Richtung regelmäßig dehne und ich mir da ja auch sehr viel Zeit für nehme, um das nicht zu übertreiben und ich gesagt habe, so in einem Jahr, sagen wir mal im September 2019, dürft ihr mir mal alle eine E-Mail schreiben, für die, die diese Folge dann erst später hören und mal nachfragen, was denn aus meinem Projekt Lotussitz geworden ist. Vielleicht bin ich auch einfach so ungelenkig, dass ich über einen gewissen Punkt gar nicht hinauskomme und das nie erreichen werde. Das wird sich dann über die Zeit einfach mal zeigen. Dann gab es in dieser Mail noch einen ganz wichtigen Hinweis, der auch bei mir so im Unterbewusstsein immer noch ein bisschen schlummerte, denn auf der einen Seite erzähle ich ja hier viel, ganz viel von Datensparsamkeit und dass man aufpassen sollte, wie man so seine Daten im Internet gibt und auf der anderen Seite, benutze ich auch immer noch Google und benutze ich selbst für diesen Podcast und auch privat ein Google Postfach, ein E-Mail-Postfach, wo ich mir immer so ein bisschen denke, ach, eigentlich, na, so will man das nicht. Auf der anderen Seite ist mein E-Mail-Verkehr wirklich sehr, sehr überschaubar und wird höchstens dafür genutzt, so ein paar bei einigen Diensten angemeldet zu sein, aber natürlich auch für Freunde und Bekannte per Mail erreichbar zu sein. Und da ist es schön, dass ich jetzt erfahren habe, dass es da eine sehr große Liste gibt von E-Mail-Anbietern, die sehr, sehr sicher sind, sehr, sehr verschlüsselt sind und sehr auf Daten Sparsamkeit Wert legen und die schaue ich mir jetzt gerade an. Ich habe da auch schon einen Favoriten, das ist nämlich der, von der auch diese E-Mail stammte. Der Anbieter sieht sehr, sehr gut aus, aber ich habe mir den erst 2-3 Minuten lang angeguckt, deswegen werde ich da, ich sag mal, später vielleicht noch ein bisschen berichten. Für euch mag das in ein paar Minuten sein, für mich wird das dann wahrscheinlich eher in ein paar Tagen sein und so ist es doch auch irgendwie ganz schön, dass ihr hier so die Essenz aus einem gewissen Zeitraum von mir mitbekommt, vielleicht über 1 oder 2 Wochen und das alles so schön komprimiert hier an dieser Stelle hören könnt und trotzdem so eine Art Entwicklung drin hört. So quasi meine Zeit seit dem letzten Podcast in komprimiert und auf das Wesentliche zusammengeführt und reduziert. Gut, dann denke ich mal, kommen wir auch schon zu einem kleinen Zeitschnitt und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, bis gleich sozusagen. Und das gleich ist der 16. September um 19.30 Uhr. Ja, und eine Sache ist auch schon erledigt. Ich habe mir nämlich mal diese E-Mail-Geschichte angeschaut und eine neue E-Mail-Adresse angelegt. Der ein oder andere hat sogar schon davon eine E-Mail von mir bekommen. Und ich werde jetzt so nach und nach meine ganze, zumindest Kommunikation, die privat sein soll, auf diese E-Mail umstellen. Und ja, der Anbieter, ich mache da jetzt mal bewusst ein bisschen Werbung für, obwohl ich da natürlich nichts für kriege. Das Schöne an dem Anbieter ist, dass er Open Source ist. Man kann sich also den Quellcode angucken, wenn man davon was versteht. Das, was mir aber letztlich die letzte Überzeugung gegeben hat, da hinzugehen, ist neben der ganz offensichtlich guten Verschlüsselung. Ich selbst kann das alles nicht wirklich technisch prüfen, aber das hat halt unter Profis gut abgeschnitten und macht einen sehr guten Eindruck, was unter anderem darin liegt. Was auf mich einen guten Eindruck macht, ist, dass ich an andere E-Mail-Anbieter ganz natürlich eine E-Mail verschicken kann, aber ich kann das Ganze auch noch mit einem Kennwort versehen, sodass zum Beispiel, wenn ich an jemanden schreibe bei Google Mail oder bei GMX oder irgendeinem anderen Anbieter, derjenige gar nicht die E-Mail selbst bekommt, sondern nur einen Hinweis, dass er eine E-Mail bekommen hat und dann auf eine Seite von diesem Anbieter geleitet wird per Link und da dann das Passwort eingeben kann, das ich ihm vorher über einen anderen Kanal am besten gegeben habe. Und dann kann er quasi in dieser Sandbox die E-Mail lesen und beantworten und ist quasi aus seinem Anbieter herausgenommen. Weil bringt ja wenig, wenn ich von Google Mail weg möchte und dann meine E-Mail an jemanden schreibe, der bei Google Mail ist und der dann den Klartext bei Google Mail drin hat, dann ist ja wieder alles, was ich geschrieben habe und was eigentlich privat sein sollte, wieder in diesem Google-Universum. Und deswegen hat mir es auf jeden Fall ganz gut zugesagt. Und das Schöne ist, dass es werbefrei ist und kostenlos. In Klammern, wie häufig bei Open Source, dass um eine Spende gebeten wird und die auch einen Premium-Account haben für 1 € im Monat. Aber man wird halt es nicht gedrängt dazu. Das ist halt, was ich auch ganz, was ich ganz schön finde immer, ist, dass es Open Source ist, dass man es kostenlos probieren kann, ohne dass es irgendwie beschränkt ist. Ich könnte jetzt auch die nächsten Jahre einfach kostenlos da mitmachen. Aber es gibt die Option auf einem Premium-Account für 1 € oder man kann auch einfach Geld spenden, wenn man vielleicht nicht so viel hat. Das finde ich immer ein ganz schönes Modell. Das habe ich ja früher auch bei meinem Podcast gemacht, als ich nochmal probieren wollte, ob man mit Podcast auch theoretisch ein bisschen Geld einnehmen könnte, um die Kosten zu decken, die ja nun wirklich nicht so hoch sind. Aber da habe ich halt auch dieses Prinzip gefahren, zu sagen, so mein Podcast ist komplett kostenlos und soll das auch bleiben und auch werbefrei. Den kann sich jeder anhören, ohne irgendetwas bezahlen zu müssen. Aber wer möchte, kann ein bisschen Geld geben. Und dieses Prinzip des total Freien mit der Option, die ganze Sache zu unterstützen, finde ich sehr schön. Denn so weiß ich auch, dass ich Geld geben kann, wenn ich Geld habe und wenn ich kein Geld habe, dass ich trotzdem an dem Dienst weiter teilnehmen kann. Ja, deswegen seht ihr in der Beschreibung zu der heutigen Folge auch schon die neue E-Mail-Adresse und die kann man sich eigentlich, jedenfalls was den ersten Teil angeht, ganz gut merken. Das ist nämlich EME für ein Minimalist erzählt, alles klein. Und dahinter das Jahr, in dem ich mit dem Minimalismus angefangen habe, 2006. Kann man sich aber auch ganz gut merken. 2006 war eine tolle Weltmeisterschaft in Deutschland für den, der da ein bisschen mehr Verbindung dazu hat. Also eme2006@. Und jetzt wird es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Der Anbieter heißt nämlich tutanota.de. Also tutanota.de. Ihr seht das in der Beschreibung. Ich habe mir selbst noch keine so richtige tolle Eselsbrücke gebaut. Man könnte tut sagen, T-U-T, man tut etwas. A ist 1, ist eine tolle Sache, tut A und dann N-O-T ist vielleicht not für nicht und dann wieder ein A für wieder super. Tut a not a. Tutanota.de. Ich bin da selbst noch, es muss noch ein bisschen Gewöhnung her, aber ich sag mal, die ersten paar Wochen, als Google neu war, wusste auch noch keiner, wie man dazu richtig schreibt. Von daher, ja, gut. Das ist also heute Neues passiert. Und ja, was ist noch Minimalistisches passiert? Ich habe was sehr, sehr Schönes beobachten dürfen, als ich mit meinem Sohn unterwegs war und er noch unbedingt Zug gucken wollte. Mein Kleiner steht unglaublich auf Züge zurzeit und bei uns ist ja eine Bahnlinie quasi ein paar hundert Meter Luftlinie entfernt und wir wohnen an einem Bahnübergang, also in der Nähe von uns einem Bahnübergang und da sieht man dann regelmäßig Züge. Und dann haben wir noch eine Brücke besucht, wo man auch einen Zug sehen kann, der von weitem anfährt. Ganz, ganz toller minimalistischer kleiner Ausflug, einfach mal raus, einfach mal gucken, was die Welt so zu bieten hat, direkt vor der Haustür, man muss gar nicht immer so weit fahren. Und da ist mir aufgefallen, heute ist ein Sonntag, aber das gilt wahrscheinlich auch für die Tage unter der Woche, wenn bei den Discountern und bei den großen Einkaufsläden die Tore sich schließen, dann erobern die Kinder und Jugendlichen sich die Plätze zurück. Und das war heute Abend sehr schön zu beobachten, dass das ja so eine eigene, ganz kleine, schöne Kultur ist. Da muss man auch einfach mal was sehr Nettes und Freundliches über die heutigen Kinder und Jugendlichen sagen. Da waren dann auf diesen Parkplätzen, die ja unglaublich groß sind und die dann aber leer sind, weil die Geschäfte halt geschlossen sind. Und auf diesen verlassenen Parkplätzen sind dann Jugendliche, die Skateboard fahren, Jugendliche, die Inlineskater fahren, die Fahrrad fahren. Ich habe ein Mädel gesehen, die hatte Rollschuhe. Dann gab es dieses Board, was man so hin und her bewegen muss. Also ganz viele verrückte Geräte auch. Und die Jugendlichen erobern sich diesen Platz einfach zurück. Und das ist halt so schön, minimalistisch, weil es ist halt auch wieder direkt vor der Haustür. Es ist eine Fläche, die einfach auch da ist, eine Fläche, die kein Geld kostet und die zum Glück in den meisten Fällen auch noch frei zugänglich ist. Bei uns ist ein Laden, der hat die Tore dann geschlossen, darf er ja, ist ja Privatgelände, kann ja abschließen, kann ja ein Rolltor davor machen, aber die anderen Discounter hatten alle die Fläche freigegeben und das ist eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Sache, dass diese Flächen dann einfach so auch benutzt werden können und das auch ja getan wird. Das war jedenfalls ein sehr schöner Anblick. Die Jugendlichen starren nicht nur auf ihr Smartphone, wobei das auch schon viel zu beobachten ist, aber das betrifft uns Erwachsenen ja leider genauso. Wer regelmäßig auf Spielplätzen sitzt und mit seinen Kindern da ist und spielt, der wird das ohne Probleme beobachten können, wenn er von seinem eigenen Smartphone mal aufblickt, dass ganz viele Eltern die kleinen Pausen zwischendurch, wenn die Kinder gerade klettern, spielen, schaukeln, was auch immer machen, immer wieder ganz schnell der Blick aufs Smartphone kommt. Mir ist das mittlerweile ein ganzes Stück weit peinlich, sodass ich versuche, das Smartphone auf jeden Fall in der Tasche zu lassen und höchstens mal für ein kurzes, schönes Erinnerungsfoto das mal rauszuholen, aber es 99% der Zeit wegzulassen. Da ist so ein bisschen bei mir die Problematik, dass mein Smartphone auch meine einzige Uhr ist, wenn ich unterwegs bin. Und ich habe mir wirklich auch schon überlegt, ob ich mir wieder eine Armbanduhr zulege. Die müsste aber sehr, sehr simpel sein. Einfach ein ganz kleines, schwarzes Plastikding, das einfach nur die Uhrzeit anzeigt. Oder vielleicht eine total kaputte Apple Watch, die auch nur die Uhrzeit anzeigen kann und gar nichts anderes. Oder, wenn ihr das wisst, vielleicht so eine ganz einfache, simple, nachgemachte Uhr fürs Handgelenk, die nur ein paar Euro kostet, aber die genauso aussieht wie eine Apple Watch. Das fände ich sehr, sehr witzig, wenn es da draußen irgendwie sowas gäbe. Dann hätte ich vielleicht ein Weihnachtsgeschenk für mich. Was interessiert mich das, was andere Leute dann auch großartig denken, wenn ich dann auf mein Smartphone drauf gucke, um mal die Uhrzeit abzulesen. Da sind sowieso keine Benachrichtigungen, die mich irgendwie ablenken könnten. Aber ja, schon der Gedanke, dass ich irgendwie dafür gehalten werden könnte, jemand zu sein, der ständig auf sein Smartphone guckt, stört mich persönlich halt. Aber meine Güte. Ist jetzt auch nicht wirklich ein Grund, sich eine Armbanduhr zu kaufen. Außerdem, wenn ich eine Armbanduhr hätte, hätte ich auch immer wieder diesen alten Reflex, auf die Uhr zu gucken. Und eigentlich will ich ja kein Sklave der Zeit sein und einfach nur den Augenblick genießen. Deswegen war das gerade mit der Apple Watch auch wirklich nur ein kleiner Spaß. Ja gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal in das nächste Thema über. Und das ist ein Thema, das ich so gar nicht erwartet hätte, das mich ein bisschen überrascht, aber eigentlich ein sehr zentrales Thema ist. Es hat etwas damit zu tun, dass ich mein Mikrofon gerade mit der linken und nicht mit der rechten Hand festhalte. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, was hat es jetzt damit auf sich? Naja, seit der letzten Aufnahme, heute ist der 18. September, hat sich bei mir an der rechten Hand eine, das muss irgendwie eine Sehnenentzündung sein, entwickelt, die immer schlimmer geworden ist. Und heute so schlimm war, dass ich im Grunde die rechte Hand so gar nicht toll gebrauchen konnte. Vor allem immer, wenn ich irgendetwas hochheben wollte und das so mit dem ganz normalen Griff mache, wie man so ein Glas vielleicht greift. Und im Grunde könnt ihr eure Hand mal hochheben und die einfach mal so rechtwinklig nach innen abwinkeln, soweit wie man halt normalerweise kommt. Das ist so die Haltung, die bei mir im Wesentlichen schmerzfrei ist. Sobald ich die Hand gerade ziehen möchte, hat die unglaublich wehgetan. Ja, das Ergebnis war also, dass ich im Grunde als Rechtshänder meine rechte Hand so überhaupt nicht benutzen konnte in den letzten 1 bis 2 Tagen, schlimmer werdend. Und das hat mich nochmal auf den ein oder anderen Gedanken gebracht, denn ja, im Normalfall gehen wir alle ja immer davon aus, dass der Körper, den wir haben, ja, einwandfrei funktioniert. Und sobald da mal etwas nicht funktioniert, merken wir erst, wie eingeschränkt wir meistens dadurch sind. Das ist mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr, aber sobald ein Körperteil im Grunde mehr oder weniger ausfällt, wird es doch schon sehr heikel. Und ich muss sagen, in den letzten oder vor einigen Jahren noch hätte ich das als ziemlich Katastrophe empfunden und im Grunde alles eingestellt irgendwie, bis das wieder weggegangen wäre oder wäre sofort zum Arzt gegangen, um mir irgendwas geben zu lassen, das ganz schnell wegmachen zu lassen. Aber so allmählich kommt bei mir die Erkenntnis durch, dass ich mich wohl irgendwie auch mal gedanklich darauf einstellen muss, dass dieser Körper, den ich hier habe, nicht bis zum letzten Tag einwandfrei funktionieren wird. Und überlege jetzt gerade für mich, ja, mir so ein Mindset anzueignen, das mir dabei hilft, auch damit umzugehen, mit der Tatsache, an der wir alle nicht so wirklich dran vorbeikommen, dass wir älter werden, hoffentlich alle von uns, und dass in diesem Älterwerden auch Situationen immer wieder auftreten werden, wo unser Körper nicht so funktioniert, wie wir uns das gerne wünschen würden, und dass man da trotzdem dann irgendwie einen Weg findet, mit umzugehen, vor allem einen für mich gelassenen Umgang. Ich hätte natürlich leicht irgendwie jetzt einen Schuldigen ausmachen können, der an meiner Misere irgendwie vermeintlich schuld ist, wobei ich gar nicht weiß, wo ich mir diese Entzündung da jetzt eingefangen habe, ob ich irgendwelche E-Mails zu lange beantwortet habe und zu viel getippt habe oder ob es war, als ich meinen kleinen Jungen irgendwie mal in einer Notsituation schnell hochheben musste, ob es da irgendwo geratscht hat, keine Ahnung. Im Grunde spielt das auch gar keine Rolle. Was ist da? Die Einschränkung ist da. Was bringt es da irgendwie einen Grund zu finden oder irgendeinen Schuldigen? Die Einschränkung ist da. Und damit muss ich jetzt irgendwie lernen umzugehen, vor allem, weil ich heute ganz viel mithelfen musste bei der Vorbereitung eines Kindergeburtstages hier. Und ja, alles, was ich sonst so gewohnt war, ganz, ganz schnell erledigen zu können, Sachen aufheben, Sachen Flasche aufdrehen, Staubsaugen, all die Sachen, die man so geübt und schnell macht, ging halt einfach nicht. Und ja, trotzdem ist es mir aber ganz gut gelungen, da jetzt mit umzugehen, vor allem nicht irgendwie in Ärger zu geraten, sondern das ja ein Stück weit auch sportlich zu sehen und zu sagen, okay, dann bist du jetzt gezwungen, das alles nochmal ein bisschen ruhiger und konzentrierter und achtsamer in Anführungsstrichen zu erledigen. Und ja, so ist das dann halt. Und ja, die Erkenntnis so jetzt für mich daraus ist, dass halt diesen Weg irgendwie nochmal weiter zu beschreiten und mir mehr Gedanken darüber zu machen oder mir es auch bewusster zu machen, dass das in Zukunft, ich bin jetzt Mitte 30, halt häufiger passieren wird und mein Leben nicht darauf auszurichten, dass mein Körper immer einwandfrei funktioniert, sondern auch mein Leben ein bisschen dahingehend fest zu machen und abzusichern, dass halt nicht immer alles einwandfrei funktioniert und vor allem gedanklich sich damit auseinanderzusetzen und nicht in das größte, tiefste Loch zu fallen, wenn irgendetwas mal auf längere Zeit ausfällt. Ich glaube, das ist ein relativ weiter und langer und schwieriger Weg für mich, weil ich doch recht tief den bisherigen Glauben in mir habe, dass mein Körper immer gesund bleiben wird und wenn mal was ist, dass der auch relativ schnell wieder heilt. Und darauf kann man sich aber garantiert nicht verlassen. Und ich möchte ja über mein gesamtes Leben versuchen, ein glückliches Leben zu führen und nicht irgendwie der Gesundheit dann massiv nachzutrauern, wenn sie mal nicht mehr so in dem Umfang dann vorhanden ist. Naja, da werde ich mir viele, viele Gedanken machen, in mich gehen und versuchen, da meine Gedankenwelt noch mal ein bisschen zu vereinfachen und aufzuräumen und irgendwie damit umzugehen. Ja, wenn ihr dazu Erfahrungen eigene habt, dann teilt die gerne. Meine neue E-Mail-Adresse seht ihr hier unten in der Beschreibung. Das würde mich schon interessieren, wie ihr so mit dem Thema Krankheit umgeht oder auch mit dem Thema älter werden, wie man sich dann darauf einstellt. Und natürlich hat Minimalismus auch etwas damit zu tun, wenn man sein ganzes Leben lang Dinge angehäuft hat, Sachen angesammelt hat, sich Angewohnheiten angesammelt hat, vielleicht auch Hobbys hat, die man mit sich selbst ganz doll identifiziert. Ich bin Spitzensportler und sich seine Persönlichkeit darüber definiert, dann ist das natürlich ein schwieriges Thema, wenn man irgendwann automatisch älter wird und der Körper das nicht mehr so ganz mitmacht. Und wenn man sich dann als ich bin der sportliche, ich bin der kräftige Typ identifiziert, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, sich von diesem Bild ein Stück weit zu verabschieden und trotzdem noch ein glückliches Leben führen zu können. Da würde mich interessieren, wie ihr so damit umgeht. Ich bin, wie gesagt, gerade dabei, da gedanklich mal in diese Richtung zu gehen und bin da auch so ein bisschen meiner Entzündung im Arm dankbar, dass sie mich da jetzt drauf gebracht hat. Und man wird sehen, wie sich das Ganze jetzt weiterentwickelt. Genau. Und damit vielleicht auch schon wieder zum nächsten Thema. Und dieses Thema heißt Bewerten. Ja, und jetzt geht es nicht darum, dass ihr meinen Podcast irgendwo im Internet bewerten sollt, wobei das auch ein ja ganz schöner Einstieg in das ganze Thema ist. Meiner Wahrnehmung nach leben wir mittlerweile in einer Zeit, in der es unglaublich wichtig ist, alles zu bewerten in irgendeiner Art und Weise. Da kann man zum Beispiel die Podcasts für nehmen, die man bewerten soll, wenn man bei Amazon etwas kauft oder in irgendeinem anderen Laden soll man was bewerten. Es ist eigentlich kaum noch möglich, irgendetwas zu kaufen oder irgendeine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, um ohne gleich im Nachgang gebeten zu werden, irgendeine Stellungnahme abzugeben zur Qualität des Produktes. Also es fehlt höchstens noch, dass man nach einer Verhaftung oder nach einem Gefängnisaufenthalt gebeten wird, doch mal das Gefängnis oder die Verhaftung zu bewerten. Das fehlt vielleicht noch. Aber ansonsten ist gefühlt alles, was man irgendwie tut, bewertungsfähig. Ob es die Mietwohnung ist, die man im Urlaub gebucht hat, ob es der Mietwagen ist, naja, ihr könnt es weiterspinnen. Alles kann man irgendwie bewerten. Und ja, das geht so weit, dass man sogar Menschen bewertet. Manchmal sogar tatsächlich. In China gibt es ja schon dieses Social Scoring System, wo dann die Leute sich zum Teil gegenseitig bewerten, auch wieder zum Teil über die Qualität der Dienstleistung. Und ja, man selbst läuft auch durch die Welt und bewertet ganz automatisch ständig. Mir ist das bei mir selbst aufgefallen, dass viele Unterhaltungen auch diesen Charakter einer Bewertung oder eines Vergleiches haben. Ich habe das früher in einer anderen Folge schon mal erzählt, wie sehr mich dieses ganze Ranking aufregt, dass man gerade in Unternehmen die Abteilungen gegeneinander rankt und bewertet, wer jetzt welche Zahlen besser erreicht hat, immer in diesem Glauben, dass Wettbewerb etwas ganz Tolles ist und alle ja dann nach etwas Besserem streben und das Wettbewerb immer dazu führt, dass es vorwärts geht und die Qualität besser wird. Das ist so ein fester Glaubenssatz, scheint mir. Und in diesem Denkmuster hängen wir, glaube ich, oder hängen viele von uns einfach fest. Ich würde mich da gar nicht selbst von ausschließen. Fang aber so langsam an, dieses ganze Denkmuster des ständigen Bewertens mal ganz gehörig in Frage zu stellen. Und ich finde es auch nicht mehr ungehörig, wenn ich irgendeine Dienstleistung in Anspruch nehme und danach nicht gleich etwas bewerte. Wenn ich bei eBay irgendwas verkaufe, warum muss ich dann bewertet werden? Ja, natürlich, damit ich irgendwie als vertrauenswürdig eingestuft werde nach, weiß ich nicht, 100 Verkäufen und 98 davon waren positiv. Da schließt man dann irgendwie auch wieder auf die Zukunft, was meiner Meinung nach gar nicht sein muss, weil nur weil irgendetwas in der Vergangenheit war, heißt das nicht, dass es in der Zukunft auch so sein wird. Nur weil jemand 98 Mal eine tolle Bewertung bei eBay bekommen hat, heißt das nicht automatisch, dass er nicht vielleicht letzte Woche irgendeine Erfahrung in seinem Leben gemacht hat, die ihn jetzt zum großen Betrüger hat werden lassen und ab der 99. Bewertung oder Verkauf ist das dann irgendwie ein total betrügerischer Mensch. Ja, also dieser Rückschluss von der Vergangenheit auf die Zukunft finde ich schwierig. Und daher habe ich mir für mich mal vorgenommen, aus diesem ganzen Bewertungskreislauf mal einfach auszusteigen und gar nichts mehr zu bewerten. Das mag vielleicht jetzt erstmal ein bisschen komisch klingen, so nach dem Motto, naja, die Leute brauchen das doch aber auch, dass sie irgendwie bewertet werden, das bringt sie weiter. Wenn man irgendwie eine App hat oder einen Podcast hat, den man unterstützen möchte, dann heißt es immer hier, bitte bewertet mich toll, dann werde ich besser gefunden und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich möchte das einfach nicht mehr. Dieses ständige, ich bewerte dich, du bewertest mich und ist meine Lebenszeit halt auch begrenzt und ich möchte nicht am Ende meines Lebens das Gefühl haben, dass ich ein Lebensjahr oder auch nur einen Monat meines Lebens damit verbracht habe, Dinge zu bewerten, irgendwie 5 von 5 Sternen zu geben, nochmal einen netten Zweizeiler drunter zu schreiben. Wer das Bedürfnis hat, das unbedingt tun zu müssen, weil er sich dann gut fühlt, ich möchte das keinem absprechen. Ich persönlich brauche überhaupt keine Bewertungen bei iTunes. Ich hatte das ja schon mal erwähnt. Ich gucke da einmal im Jahr vielleicht drauf und nehme das dann wahr, dass da irgendwas geschrieben wurde. Viel mehr freut es mich persönlich dann, wenn ich eine E-Mail bekomme, wo dann irgendwie was Konkretes drinsteht, wo jemand aktiv teilnimmt an dem, was ich so sage oder eine Rückmeldung mir gibt oder mir irgendwas sagt, was mich irgendwie vorwärts bringt. Das Gleiche würde ich mir eigentlich auch für große Unternehmen wünschen, die anfangen, ihre Abteilungen gegeneinander auszuspielen, muss man ja fast schon sagen. Ich erlebe das zum Teil selbst, dass das dazu führt, dass das eine Team dem anderen Team Sachen, ich weiß nicht, vorenthält oder zumindest nicht so, dass Dinge im eigenen Team schneller mal kommuniziert werden, nach dem Motto, ich habe hier einen tollen Tipp, ich weiß, wie was schneller geht, so und so können wir das machen. Und man dann irgendwann herausfindet, naja, das andere Team hätte das auch gebrauchen können. Aber im Controlling und im irgendwelchen Zahlen, die erhoben werden, ist es halt von Vorteil, wenn man als Team A mal besser dasteht mit den Zahlen als Team B. Und es wird ganz schnell vergessen, dass Team A und B und C und D ein und dieselbe Firma sind mit ein und denselben Kunden und dass man ein und dasselbe Ziel eigentlich hat. Aber wenn man Wettbewerb macht, hilft das allen irgendwie weiter. Und nee, was allen irgendwie weiterhelfen würde, ist, wenn man zusammenarbeiten würde und gute Informationen weitergibt und teilt und von dem lernt, was andere gut können. Das wäre so ein kooperatives Modell. Das wäre etwas. Und das ist dann auch eine Art von Bewertung, wo ich mir wünschen würde, ja, das kann ich mir gerne annehmen, wenn mir jemand sagt, so, deine Tonqualität in der letzten Folge war zu leise, wie mir das schon mal gesagt wurde, dann bringt mir das mehr, als wenn mir jemand sagt, 2 Sterne schlechte Tonqualität. Also, ja. Ist auch einfach was, wie man so ja in die Welt hinausblickt. Wenn man mit diesem Bewertungsblick in die Welt hinausschaut, dann hat man auch schnell diese Negativbrille auf. Denn mal ganz ehrlich, wenn ich durch die Welt laufe und anfange, alles zu bewerten und häufig ist man in so einem Modus, dass man rausgeht und denkt so, der sieht komisch aus. Das passiert ja innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde. Der berühmte erste Eindruck, der riecht komisch, der hat komische Schuhe an, der fährt ein teures Auto, was ist das für einer? Und ja, wenn man ganz ehrlich zu sich ist, bewertet man doch nicht oder nur sehr selten in einer positiven Form, dass man sagt, hey, der ist aber ein netter Typ oder hey, das war jetzt aber nett von der Dame oder hey, keine Ahnung, schönes Lächeln, obwohl es gerade regnet. Das ist doch, passiert doch meistens nicht. Sondern meistens ist man doch eher, dass man sich ausgrenzt und abgrenzt von allem, was einem so im Alltag begegnet. Ja, dann kommt irgendwie ein neuer Kollege auf die Arbeit und man fängt sofort an zu bewerten, ja, ist der besser oder schlechter als der gegangen ist oder der neue Chef, wie ist der im Vergleich zu dem anderen? Und ich persönlich finde, das verstellt mir den Blick auf ja so ein Stück was, auf ein Stück Wahrheit oder Realität, die wirklich da ist, die ich ja sehen könnte in dem Moment. Stattdessen sehe ich einfach nur, dass der diese oder jene Uhr trägt und bewerte das gleich. Ja, boah, der scheint ja viel Geld zu haben. Und all sowas. Ja, und das ist, glaube ich, ein sehr schwieriger Weg, da rauszukommen, weil das viele Dinge sind, die man schon sehr, sehr lange tut und die einem so in Fleisch und Blut übergangen ist, alles so zu bewerten, sich selbst auch in Relation zu anderen setzen oder im schlimmsten Fall vielleicht die Menschen, die man liebt, in Relation zu anderen zu setzen. Ja, der Freund so und so hat mir das und das geschenkt zu Weihnachten oder die Freundin bekommt von ihrem Freund aber eine Flugreise geschenkt oder keine Ahnung, alles Mögliche. Kann man sich da ja jetzt mal ausmalen, was man so schon alles gehört hat. Und das sind alles Vergleiche und Bewertungen. Und ich muss mal kritisch die Frage stellen, wem hilft das weiter? Wer wird durch diese negativen Vergleiche irgendwie glücklicher? Wer hat da ein glücklicheres Leben von? Oder wer hat einen offeneren Blick für die Welt? Macht das offener? Bringt einen das näher an irgendeine Wahrheit heran? Ich erlebe das nicht so. Ja, deswegen versuche ich diesen Glaubenssatz, dass alles muss bewertet werden, alles muss irgendwie in Zahlen ausgedrückt werden, da zu verweigern, wo ich es kann und da nicht mehr mitzumachen. Und auf der anderen Seite mich selbst aber auch mal kritisch zu hinterfragen im Alltag und zu schauen, da habe ich wieder automatisch irgendetwas oder irgendjemanden sogar bewertet und das einfach mal sein zu lassen. Wie viel gedanklichen Freiraum ich wahrscheinlich alleine dadurch erlangen könnte, dass ich nicht mehr so viel oder vielleicht irgendwann gar nicht mehr, ob das möglich ist, wow, gute Frage, nicht mehr zu bewerten, wie viel Platz in meinem Kopf dadurch frei wird. Wahrscheinlich ist das vergleichbar mit zwei großen Kellerräumen voller Gerümpel, die man einfach mal ganz schnell los wird, wenn man versucht, nichts mehr zu bewerten. Ja, und ein zweites anlehnendes Thema daran ist, ich habe das ja gerade schon mal kurz erwähnt, dass dieses Bewerten und Ranking so ein Glaubenssatz von uns ist in unserer Kultur, dass wir fest davon überzeugt sind und glauben, dass dieses Gegeneinander irgendwie ja allen irgendwie weiterhilft. Ich kann das eigentlich nicht mehr wirklich glauben und ganz sicher weiß ich, dass ich das nicht mit Sicherheit weiß. Und da kommen wir dann schon zum nächsten Thema, dieses ständig an irgendetwas glauben, wie viel gedankliche Kapazität das bei einem selbst so wegnimmt. Ich glaube, morgen wird ein schöner Tag. Ich glaube, morgen wird ein stressiger Tag. Ich glaube, der Kunde, mit dem ich morgen sprechen muss, kann mich nicht leiden. Ich glaube, es ist gut für meine Kinder, wenn sie dieses oder jenes nicht tun. Ich glaube, mein Partner liebt mich mehr, wenn ich so wäre. Ich glaube, ich könnte erfolgreicher sein, wenn ich dies täte. Ich glaube an ein Leben nach dem Tod. Ich glaube dieses, ich glaube jenes, ich glaube ganz, ganz viel. So nach diesem Schema funktionieren ja viele Menschen und ich zum Teil auch. Mir rutscht auch der Satz, ich glaube, auch sehr oft raus. Und wenn ich mal genauer drüber nachdenke, und damit fange ich auch gerade an, dann sind das alles so Vermutungen ja in die Zukunft hinein. Ja, was ist Glaube auch? Glaube ist ja nichts anderes als, ich nehme etwas an, von dem ich es nicht weiß. Die Wahrheit ist einfach, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob morgen ein toller Tag wird. Ich weiß nicht, ob meine Partnerin mich mehr mag, wenn ich das neue iPhone habe. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist, wenn ich meine Kinder 10 Minuten am Tag Fernsehen gucken lasse oder eine Stunde. Es gibt natürlich so etwas wie eine Wissenschaft um alles und da gibt es dann wieder ganz viele Messungen und Zahlen und Annahmen und Wahrscheinlichkeiten, aber das sind zu großen Teilen auch ja Blicke in die Zukunft. Es gibt natürlich eine gewisse wissenschaftliche Wahrheiten. Wenn ich mir viel und regelmäßig die Zähne putze, ist es wahrscheinlich, dass meine Zähne länger halten und gesünder bleiben, als wenn ich das nicht tue. So, ja, ich will nicht allem absprechen, was man wissenschaftlich mal herausgearbeitet hat und weiß, aber es gibt Dinge, die wissen wir aus verschiedenen Gründen, weil wir sie selbst erlebt haben, weil wir aus eigener Erfahrung wissen, dass es gut oder schlecht für uns ist oder sich so und so anfühlt. Wir haben viele wissenschaftliche Erkenntnisse und knapp dahinter fängt sowas an wie Wahrscheinlichkeiten und kurz dahinter, sehr fließend übergehend, ist dann alles, was wir so ständig glauben und meinen. Und da finde ich ein schönes Gedankenexperiment, wie viel wieder freie Gedanken und wie viel Grübelei im Alltag und wie viele Momente, in denen ich nicht gerade im Augenblick bin und mich nicht auf das voll konzentrieren kann, wo ich jetzt gerade bin, im Heute, dadurch, dass ich irgendetwas glaube oder irgendetwas annehme, von dem ich überhaupt nichts wissen kann. So. Und das wird jetzt ein zweiter Versuch sein, erstmal angefangen nur in der Sprache, mal zu gucken, wie oft ich so etwas benutze, wie, ja, ich glaube schon, dass das gut ist oder ich glaube, der und der ist so, Bewertung und Glaube gleich beides in einem und ja, meine Gedanken mal in eine andere Richtung ganz bewusst zu lenken und vielleicht auch einfach mal nicht so viel nachzudenken, sondern einfach mal im Augenblick zu sein und den Augenblick dann auch voll wahrzunehmen. Denn ich merke für mich, dass viele meiner Gedanken sich um die Vergangenheit drehen oder um die Zukunft. Und das eine kann ich nicht mehr verändern und von dem anderen kann ich nur annehmen und glauben, dass in irgendeiner Art und Weise eintrifft oder ich kann darauf hoffen, im allerbesten Falle mich vielleicht eine Vorfreude haben, aber meistens treffen die Dinge ja doch nicht so ein, wie sie sind. Von daher könnte man vielleicht auch versuchen, die Vorfreude durch den Glück im Augenblick einfach zu haben und einfach ganz da zu sein, wo man gerade ist und eben nicht irgendwie in die Zukunft zu gehen. Das sind zwei spannende Dinge, die ich jetzt mal angehen werde, häufiger einfach wegzulassen, wenn ich etwas nicht weiß. Entweder ich weiß etwas oder ich weiß etwas nicht. Und es ist auch kein Problem, einfach mal zu sagen, ich weiß es nicht. Und damit Punkt. Ja, aber was glaubst du denn? Was meinst du denn? Ist das denn gut für die Zukunft, wenn man dies oder jenes tut? Ja, ich weiß es nicht. So, woher soll ich so viele Dinge wissen? So, und die Frage ist auch, muss man ständig irgendwelche Pläne schmieden oder kann sich das morgen auch einfach mal um sich selbst kümmern? Das wird sowieso kommen. Und ja, wenn man immer in der nächsten Stunde lebt, dann lebt man nie wirklich in dem Moment, wo man gerade ist. Und ja, lebt immer in irgendwelchen Optionen und Möglichkeiten, Wahrscheinlichkeiten, aber nie so in der Realität, die jetzt gerade einfach stattfindet. Und ja, das möchte ich mal versuchen. Und ich glaube, da ist gerade ganz viel Gerümpel in meiner Gedankenwelt, die ich jetzt versuchen muss aufzuräumen. Und das wird deutlich schwieriger sein als die letzten 10 Jahre, einfach nur die Dinge, die ich besessen habe. Oh Gott, wie leicht das im Vergleich war, die einfach loszulassen und abzugeben und zu wissen, dass mir nichts fehlt, wenn ich meine Schlittschuhe nicht mehr habe, dass ich mir die leihen kann. Und im Vergleich dazu, wie schwer wird es wahrscheinlich sein, aufzuhören, ständig irgendwelche Analysen zu machen und zu glauben und zu meinen und zu denken und irgendwelche Wahrscheinlichkeiten auszuknobeln und da auch die richtige Balance zu finden. Denn natürlich möchte ich auch weiterhin meinen Verstand dazu benutzen, um Sachen gedanklich zu greifen und mir Gedanken über Dinge zu machen, ganz bewusst. Aber eben dieses ständige Bewerten und dieses ständige, ja, ich glaube das, Das möchte ich nicht mehr. Wie leicht gerät man auch in Streit über irgendwelche Glaubenssätze. Ich glaube, das und das ist gut für die Zukunft für mich oder ich glaube, diese Leute sind nicht gut für uns in der Zukunft, weil dies oder jenes passiert. Und der andere glaubt das ganz anders. Keiner von den beiden weiß es, woher auch. Und man streitet sich über Dinge, über das berühmte ungelegte Ei, wie man so in unserer Kultur sagt. Und das einfach mal ein ganzes Stück zumindest zurückzufahren und mal zu schauen, wie sich das anfühlt und was dann noch so überbleibt an Gedanken und auch an Kommunikation, weil ich glaube, auch ganz viel von alltäglicher Kommunikation findet dadurch statt, dass man sagt oder sich darüber austauscht, was man glaubt oder wie man etwas findet. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Ihr könnt das ja für euch mal überprüfen, wenn ihr so mit anderen Menschen redet, wie groß ihr so euren Anteil einschätzt in den Kategorien Bewertung und Glauben oder Meinen. Wie viel Anteil das ist und ob da vielleicht am Ende gar nicht mehr so viel von überbleibt. Und was das so ausmacht, wenn man das alles mal reduziert oder gar ganz weglässt und ob das überhaupt geht. Ja, das ist so mein derzeit spannendes Projekt und ich weiß, dass ich damit jetzt diese Folge abschließen kann. Wir sind wieder bei etwa einer Stunde und ich meine, das ist ein ganz guter Zeitraum. Ja, ihr habt die neue E-Mail-Adresse, wenn ihr auch gerne kurzes Feedback geben wollt, vielleicht auch nur in einer Zeile, dann könnt ihr das gerne über die neue E-Mail-Adresse tun. Ansonsten wünsche ich euch allen von Herzen eine gute Zeit und sage mal bis demnächst. Tschüss.